warum ist vor allem in Hamburg, ich habe es in keiner anderen Stadt erlebt, in der ich gewohnt habe, das Stadtviertel so elementar? Ich habe es am Anfang nicht verstanden. Ich kam nach Hamburg, hatte kein Geld, brauchte irgendwo eine Wohnung, hat eine Zwischenmiete gefunden in Barmbek. Und dann war es so, ja, wo wohnt sie denn? Ich so in Barmbek. Und dann merkte ich, das ist irgendwie nicht gut.
Heute wohnt der Bürgermeister dort. Das ist, hat an Ansehen gewonnen.
Okay, und meine nächste Zwischenmiete war in Uhlenhorst. Und dann war auf einmal, ah ja, Uhlenhorst. Und dann ging es, war die falsche Alsterseite. Und dann dachte ich, was ist denn die richtige Alsterseite? Und es wird dich nur in Hamburg gefragt. Also ich komme auch aus einer Familie. Als ich geboren wurde, hatten wir gar kein Geld. Also mein Vater war noch Student und ist nachts Taxi gefahren, um uns zu finanzieren. Und also ich kenne das und meine Mama hat es zum Glück aufgehoben, noch die Schreiben ans Sozialamt, was man für Kinderklamotten braucht zum Beispiel. Also von dem her, das ist, und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, weil natürlich auch das voraussetzt, quasi die Großmut meiner Eltern, dass die nicht gesagt haben, oh Gott, das Kind studiert Kunstgeschichte. So, wie kann man nur? Sondern die haben gesagt, klar, mach. Es waren eher andere, die gesagt haben, Jan, was willst du damit werden, Taxifahrer? Hm? Und dadurch ist es manchmal, dass ich, wenn ich zurückgucke, dann denke ich nur so, fuck off, alles richtig gemacht. Ja, das ist die Frage, die uns alle umtreibt und die einschreien dann zuerst, wir brauchen Instagrammable Ausstellungen. Ich weiß nicht mal, was es ist, aber okay. Ich glaube, wir müssen, und da ist eben Bildung auch ganz wichtig, wir müssen ganz früh ansetzen. Mhm. Und eben erstmal Ängste abbauen auch oder Vorurteile abbauen und zu sagen, kommt mal her, guckt's euch an. Es gibt hier keine Regeln, außer du sollst kein Bild anfassen.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
Heute zu Gast ist die Kunsthistorikerin und Religionswissenschaftlerin Dr. Katrin Baumstark. Moin, moin.
Moin.
Du wurdest 1983 in Filderstadt bei Stuttgart geboren und bist in einer kunstaffinen Familie aufgewachsen. Nach deinem Studium und deiner Promotion an der LMU München führte dich dein Weg nach Hamburg. Seit Mai 2023 bist du Direktorin des Bucerius Kunstforums und setzt dich dort für zeitgenössische Kunst, Vermittlung und interdisziplinäre Ausstellungskonzepte ein. Liebe Katrin, Kunst beginnt oft dort, wo Sprache aufhört. Und trotzdem reden wir heute miteinander. Wann hast du das letzte Mal ein Werk erlebt, das dir so sehr unter die Haut ging, dass dir die Worte fehlten?
Da muss ich kurz überlegen. Doch, ich glaube, es war bei der vorletzten Biennale, aber nicht ein Biennale-Beitrag, sondern es war Anselm Kiefer im Dogenpalast. Und da kam ich rein und hatte Pippi im Auge.
Weil es so gewaltig war, also so einfach auch riesig?
Auch das, aber es ist auch gewaltig in jedem Sinne. Also es war einfach, du stehst da drin und er hat diesen Raum eingenommen, diesen Raum bespielt und es, die Jahrhunderte gehen ineinander über und die Geschichten gehen ineinander über und da steht man dann manchmal einfach und freut sich, dass man sowas sehen darf.
Der Begriff Kunst ist sicherlich ein Begriff, der sehr, sehr häufig, fast häufiger als viele andere Begriffe schon diskutiert wurde. Was ist es denn für dich persönlich, also nicht nur Beruf?
Kunst ist für mich ein, ich rede jetzt mal von bildender Kunst, weil das ist mein Thema, eins der wenigen Dinge, die zweckfrei sind.
Das kann man jetzt schon so als Kalenderspruch ja quasi eintragen. Wenn Hamburg eine Ausstellung wäre, was würde sie denn für einen Titel tragen? Was würdest du dir dazu überlegen?
Ambivalenzen und Ambiguitäten.
Wow. Okay, das nehmen wir jetzt mal so mit. Wir sind ganz schnell in Hamburg, nämlich bei deinen Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde, damit wir mal ein bisschen warm werden. Welches ist dein Lieblingsviertel in Hamburg?
Dazu habe ich eine Gegenfrage. Warum ist vor allem in Hamburg, ich habe es in keiner anderen Stadt erlebt, in der ich gewohnt habe, das Stadtviertel so elementar? Ich habe es am Anfang nicht verstanden. Ich kam nach Hamburg, hatte kein Geld, brauchte irgendwo eine Wohnung, hat eine Zwischenmiete gefunden in Barmbek. Und dann war es so, ja, wo wohnt sie denn? Ich so in Barmbek. Und dann merkte ich, das ist irgendwie nicht gut.
Heute wohnt der Bürgermeister dort. Das ist, hat an Ansehen gewonnen.
Okay, und meine nächste Zwischenmiete war in Uhlenhorst. Und dann war auf einmal, Uhlenhorst. Und dann ging es, war die falsche Alsterseite. Und dann dachte ich, was ist denn die richtige Alsterseite? Und es wird dich nur in Hamburg gefragt. Warum sind die Hamburger so auf diese Viertel und die Zuschreibung?
Ich bin ja selber kein Hamburger. Und insofern beobachte ich das ja auch tatsächlich manchmal irritiert. Aber ich sag mal so, die richtige Alsterseite gibt's für mich auch, das ist die Linke. Also ich habe immer auf der linken Seite der Alster gewohnt, in Ottensen, in Altona, in Eimsbüttel und so weiter. Hubertus Meyer-Burckhardt hat das mal auch zum Thema dieses Gesprächs gemacht und hat sich wunderbar echauffiert. Ich glaube, ich bringe euch beide mal zu einem Streitgespräch auf einer Bühne zusammen. Das wäre doch eine gute Idee. Wir gehen mal weiter. Du musst doch dir noch eine Antwort geben.
Ich mochte Uhlenhorst schon sehr gerne.
Siehste. Oh, Uhlenhorst. Welches ist dein Lieblingscafé in Hamburg?
Ich gehe nie in Cafés. Deshalb kann ich Café nicht sagen. Ich sag eher eine Bar, wenn es in Ordnung wäre.
Ja, sag mal.
Aalhaus.
So eine Kneipe, ne?
Das ist eine Kneipe.
Richtig, echte Kneipe.
Das stimmt.
Aber tolle Kneipe.
Ja, und ich wohne gegenüber fast. Deshalb ist es...
Oh, du hast es so gut. Dann siehst du immer, ob mal ein Platz frei ist. Ich muss da immer so blind hin und meistens sind dann keine Plätze frei. Aber im Sommer steht man auch draußen gerne.
Ja, und gerade im Sommer mache ich es total gern. Da gehen wir dann auf ein Feierabendbier hin und dann, ja.
Welche ist deine Lieblingsspazierroute in Hamburg?
Genau, dann ist es das. Das machen wir dann sonntags. Wir starten quasi von zu Hause und gehen dann runter zum Hafen und da entlang und dann über den Altonaer Balkon hoch.
Und da auch nochmal hinsetzen, Bier trinken. Das wäre für mich perfekt.
Genau.
Welches ist dein Lieblingswort aus Hamburg?
Grüsch.
Welches ist deine Lieblingspersönlichkeit aus Hamburg?
Rosa Schapire.
Du bist aus Filderstadt, Stuttgart. Und es gibt ja, so wie man bei den Stadtvierteln in Hamburg ja gewisse Ideen hat, wie die Leute sein mögen, gibt es, glaube ich, über kaum eine Region noch mehr Klischees als über die Schwaben.
Ja.
Was stimmt denn und was stimmt nicht?
Wir können alles außer Hochdeutsch. Fand ich schon ein gutes Ding und ich kann es ja auch nicht. Ich kriege ja das Hochdeutsche nicht hin, obwohl ich ein sehr kritischer Beobachter des Schwäbischen bin. Also ich bin froh, dass ich dort nicht mehr wohne. Es ist nicht so mein Schlag von Leuten. Also dieses, mir guckt immer, was der Nachbar macht und hat er aufgeräumt und was ist eigentlich mit der los und so. Also das finde ich, das stimmt, dieses Kleinbürgerliche ist im Schwäbischen schon sehr groß. Auf der anderen Seite liebe ich es, weil meine Familie dort ist.
Wie ist es denn mit der Sparsamkeit?
Ich glaube schon auch. Also so dieses Hausbau ist ja schon so ein Ding. Also, dass man Eigenheim haben muss und so. Damit konnte ich nie was anfangen. Also ich kann mit Geld oder nehmen mir das Geld egal.
Jetzt musst du vorsichtig sein, als Chefin.
Genau, nee, ja, aber ich rede ja von meinem eigenen und da ist es mir, mir ist es egal. Oder ich beschäftige mich nicht viel damit.
Ist es dir egal, weil möglicherweise immer ausreichend da ist? Das hoffe ich zumindest. Das ist ein
genau,
gut bezahlter
und früher war
Job
nicht
ist.
Ausreichend da.
Und wie war es da?
Und dann geht's auch.
Hast du mal so richtige Nöte erlebt? So wie manchmal auch berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler erzählen, dass sie nur aus Tütensuppen wochenlang gelebt haben.
Ja, bei uns war es in der WG und dann haben wir uns bei Aldi Brötchen geholt. Und die konnten wir dann immer noch aufbacken und so. Ja, das hatte ich schon auch.
Was hat das mit dir gemacht, diese Zeit? Hat das möglicherweise auch eine andere Sensibilität entwickelt dadurch zu wertvollen Dingen beispielsweise? Ich meine, du bist umgeben von wertvollen Dingen.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube schon, dass es eine Wertschätzung ist oder auch eine Dankbarkeit, dass ich das jetzt heute machen darf. Also ich komme auch aus einer Familie, Als ich geboren wurde, hatten wir gar kein Geld. Also mein Vater war noch Student und ist nachts Taxi gefahren, um uns zu finanzieren. Und also ich kenne das und meine Mama hat es zum Glück aufgehoben, noch die Schreiben ans Sozialamt, was man für Kinderklamotten braucht zum Beispiel. Also von dem her, das ist, und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, weil natürlich auch das voraussetzt, quasi die Großmut meiner Eltern, dass die nicht gesagt haben, oh Gott, das Kind studiert Kunstgeschichte. So, wie kann man nur? Sondern die haben gesagt, klar, mach. Es waren eher andere, die gesagt haben, Jan, was willst du damit werden? Taxifahrer? Hm? Und dadurch ist es manchmal, dass ich, wenn ich zurückgucke, dann denke ich nur so, fuck off, alles richtig gemacht.
Du hast die Mittelfinger gerade gezeigt. Das ist ganz toll. Es ist ja doch offensichtlich mehr Rock'n'Roll im Bozirus Kunstforum, als man denkt. Zumindest an der Spitze.
Auch unterhalb und neben mir. Und ja, wir sind ziemlich Rock'n'Roll.
Also grundsätzlich möchte ich aber sagen, alles, was mit der Zeit und den Gründern und so weiter zu tun hat, umgibt ja schon auch ein bisschen Spießigkeit. Ja. Zumindest von hier aus der Schanze aus betrachtet.
Ja.
Fühlst du dich da manchmal falsch mitten in der Innenstadt, in so einem Prachtbau?
Nee, weil ich die Möglichkeit habe, es ja zu gestalten und eben auch dann zum Beispiel die Schanze reinzuholen. Also das ist ja das Glück, das ich hatte, dass ich Direktorin werden durfte. Und das liegt ja dann auch an mir, wie ich so ein Haus gestalte. Und das ist ja eben diese niedrigschwelligen Zugänge, die Öffnung des Hauses. Wir haben die Staircase Intervention, wo wir Künstlerinnen einladen, spielerisch auch mit so einem Haus umzugehen. Also was sind die Konditionen, dass man ins Museum kommt? Was bedeutet das? Und nee, ich bin eigentlich sehr dankbar über die Lage, weil natürlich ist sie sehr prominent und dadurch hat sie und durch unser Programm hoffe ich ja auch eine große Reichweite, die man nutzen kann.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Jetzt könnte es ja sein, dass der ein oder andere Hörer oder die Hörerin das Bozirus Kunstforum noch nie von innen gesehen haben, weil sie vielleicht nur einmal im Leben irgendwo in der Kunsthalle waren, wie auch immer. Wenn du mal so die Museen hier und die Kunstausstellung durchgehst, wo würdest du euch positionieren?
Wir sind vielleicht eine Mischung aus mehreren. Aber wir haben das Glück, dass wir eben agiler sind. Wir sind kein großer Dampfer wie die Kunsthalle. Wir haben keine eigene Sammlung. Das heißt, wir können unsere Themen relativ frei wählen. Ja, vielleicht so ein Mittelding zwischen Deichtorhallen und Kunsthalle. Und dabei aber noch ein Ticken offener, was die Themen angeht. So.
Bei der Gestaltung der Ausstellung, wie sehr guckst du denn dann auf die anderen Häuser in der Stadt, dass nicht auf einmal zwei Häuser eine Pop-Art-Ausstellung haben oder ähnliches?
Ah, so meinst du,
und,
ja.
Und wie sehr guckst du natürlich dann auch, findest du Orientierung in weltweit?
Ja, in Hamburg ist es, wir haben ja die Kunstmeile, das sind so die Häuser verbunden und da sprechen wir immer ganz offen miteinander, wer macht wann was. Dass es eben keine Überschneidung gibt. Es gab es mal, aber es war vor meiner Zeit und da gab es dann eben zwei Giacometti-Ausstellungen.
Oh.
Ja, mhm. Aber ich glaube, das war ganz gut. Nee, und natürlich guckt man zum Beispiel szenografisch auch. Also was gibt's Neues, wie Ausstellungen aussehen, wie Ausstellungen wirken. Aber da guckt man eher weltweit, würde ich jetzt sagen. Aber natürlich besucht man sich gegenseitig und guckt die Häuser an und so weiter. Es ist ein, würde ich sagen, sehr kollegialer Austausch.
Jetzt ist es ja so, dass du zumindest am Tage die ganze Zeit Kunst um dich herum hast. Alle anderen haben möglicherweise mal ein Familienfoto an der Wand oder vielleicht ein, zwei Ölgemälde, die sie von Oma geerbt haben. Wie ist das denn, wenn du irgendwo anders hinkommst? Meinetwegen auch bei uns hier im Büro hängt ja auch ein bisschen Kunst. Kannst du dann abschalten oder musst du die ganze Zeit gucken und denken, wieso hat er das denn da und warum ist denn jenes und was ist das nochmal für eine Stilrichtung? Also, ja. Oder, also so ein bisschen wie ein Gastronom, der essen geht. Geht's dir so?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das mal so erklärt, man verliert manchmal die Zugänglichkeit, weil man es nicht mehr so auf sich wirken lässt einfach, sondern man geht schon im Kopf durch, ah, das ist von dem, warum ist das so und so. Aber bei privaten, im Privaten oder jetzt bei dir hier, da ist es eher, dass ich über die Werke versuche, was über den Menschen rauszufinden. So ein bisschen. Was ganz schlimm ist, ich glaube, Menschen, mein Umfeld hasst es mit mir, in Ausstellungen zu gehen und in Museen, weil die gehen dann durch und gucken und so. Und
du bleibst eine Stunde vorm Bild stehen?
Nee, sondern ich gucke dann, ah, guck mal, die Lichtdesignerin hat das also so gemacht, wie ist denn die Wandfarbe, passt es hier rein, ist die Kapitel und gehe dann zurück und gucke dann nach oben und überlege mir dann das und dann so. Ich glaube, das nervt ziemlich.
Also ich sag mal so, bei mir ist es so, wenn ich in eine Ausstellung gehe, dann bin ich selbst im MoMA, was ich jetzt nicht jedes Mal neu entdecken muss, bin ich nach 2 Stunden draußen, weil ich dann einfach ausreichend Eindrücke gewonnen habe, zwischendurch mal gesessen habe, vielleicht auch mal in ein Bild reingehört habe, wenn es mir erklärt wird. Wie lange bist du denn in so einer Ausstellung?
Das kann ganz unterschiedlich sein.
Weil du dir ja noch die Steckdosen auch noch angucken musst.
Das ist richtig. Nee, also es ist eher so ein Gesamteindruck. Deshalb gehe ich immer so vor und zurück und will so, wie es wirkt. So, das ist dann bei mir eher dieses Ding, weil ich dann eben manche Werke auch schon kenne. Aber es gibt auch Momente im MoMA, wo ich auch einfach nur stehe und staune und freue. Also und mich wundere, warum, weiß ich nicht, der ganze Raum bei Van Gogh voll ist und du gehst um die Ecke und da ist Demoiselle d'Avignon von Picasso, das wichtigste Gemälde des 20. Jahrhunderts und es ist niemand da. Und ich will so die Menschen, so kommt mal mit rüber und so. Nee, also das ist, kann ganz unterschiedlich sein. Und ich finde 2 Stunden vollkommen in Ordnung. Also das ist ja auch diese, das sage ich immer, wenn alle sagen, ja, aber dann gehe ich da in die Kunsthalle und dann ist so viel, dann will ich das sehen und sage ich, dann mach das nicht. Dann guck nur einen Raum an. Oder nur die Ausstellung, du musst nicht die ständige Sammlung angucken, weil das macht ja was mit einem. Und deshalb ist das ja auch anstrengend, also gefühlstechnisch, vielleicht auch geistig. Und deshalb ist es, du musst nicht 4 Stunden im Museum sein. Also ja.
Gibt es denn Stilrichtungen oder Kunstarten, mit denen du eher weniger anfangen kannst? Also bei mir sind es wird weniger die Abneigung, aber Videoinstallationen konnte ich nichts mit. Also mittlerweile bleibe ich dann doch mal stehen, aber nee, eigentlich nicht. Und Skulpturen auch eher weniger.
Ja, da bist du aber wie ein Großteil des Publikums. Also meine Theorie zur Videokunst ist ja, dass die frühen Sachen eben so furchtbar waren mit diesen Röhrenfernsehen und dass man es einfach nicht mehr sehen kann. Also es ist aus der Zeit gefallen. Ich finde aber, wenn du, ich weiß nicht, William Kentridge, hast du das gesehen in Deichtorhallen? Mm-mm. Der macht Videoarbeiten, die ziehen dich rein, weil sie ästhetisch sind, sie sind state of the art, was die Aufarbeitung angeht. Ich glaube, das kommt. Bei mir ist es, ich liebe Skulptur, Performance. Mm-hmm. Ist manchmal, dass ich denke, nee. Aber auch nicht immer. Und dann habe ich natürlich so alte Kunst, wo ich etwas spöttelnd, aber auch interessiert drauf gucken kann. So Manierismus oder so. Da muss ich dann immer irgendwie schmunzeln.
Lass uns mal nach Stuttgart gehen, beziehungsweise Filderstadt.
Wie noch war denn genauer damals? Ist es tatsächlich, also in Filderstadt bin ich nur geboren, weil da war es Krankenhaus. Ich wohne oder ich komme aus einem Dorf zwischen Stuttgart und Tübingen.
Also zwischen Kühen und Hühnern.
Genau.
Und Nürtingen ist, glaube ich, bekannt, weil Harald Schmidt dort herkommt. Richtig. Und das auch in seiner Sendung immer wieder gerne auf Schwäbisch ausgesprochen.
Ja, er ist einer der wenigen, der Hochdeutsch kann.
Ist das einer deiner Heroen? Also man hat ja doch immer noch mal einen anderen Bezug zu Leuten, die aus der Region oder aus der eigenen Stadt kommen. Ich kann da mit meiner Heimat kaum mit jemandem dienen, ehrlich gesagt. Also
ich mochte ihn früher schon und fand die Sendung schon super. Und Geschichten mit Playmobil nacherzählen fand ich
war großartig.
Er ist, glaube ich, ich habe ihn jetzt nicht mehr weiter verfolgt, weil er irgendwann auch für mich irgendwo abgebogen ist, was ich da nicht mehr mitverfolgt habe. Ja.
Jetzt setzen wir uns mal zurück in die 90er, ins Schwarmländle. Wann bist du denn das erste Mal mit einer Stadt, die Hamburg heißt, in Berührung gekommen? Gab es mal eine Wochenendfahrt oder war das alles nur aus dem Fernsehen beobachtet?
Nee, ich war gar nicht da. Ich würde sagen, ich war 12 und da ist meine Mama mit mir hochgefahren, weil eine Freundin von ihr in Hamburg gelebt hat. Mhm. Und wir waren damals mochte ich Musicals, wir waren in Cats.
Mhm. Genau. Ja, kann ich jetzt nichts zu sagen. Sonst wird es negativ werden.
Nee, inzwischen ist es ja auch so. Ich meine, ich war damals 12 und jetzt, ich sollte eigentlich Musical-Fan werden, weil Stuttgart und Hamburg, Musical-Städte, ich hasse Musicals.
Und der Mann, der damals die Musicals nach Deutschland geholt hat, kam ja auch aus Stuttgart, glaube ich. Es war zumindest ein Schwabe.
Ah, stimmt. Hey. Ja. Nee, ja. Genau. Und dann waren wir in Cats, das fand ich ganz toll. Aber Hamburg fand ich schon, also das habe ich damals gemerkt, wie rough es ist. Also das weiß ich noch, da war ein Obdachloser oder ein Junkie auf einer Brücke, der die Hose unten hatte. Mhm. Und so das habe ich halt noch nie gesehen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, hier weht ein anderer Wind.
Und wann wuchs in dir dann irgendwann der Wunsch zu sagen, da gehe ich hin?
Der war eher zufällig. Also es war kein Wunsch.
Ja.
Also ich hatte zum Studium, genau, ich hatte zwei Studienplätze, entweder Hamburg oder München. Mhm. Und dann dachte ich, oh, was mache ich denn jetzt? Und dann sage ich, ich will eigentlich nicht nach München wegen den Leuten. Aber ich kam aus Italien zurück und dachte, ich kann aber nicht nach Hamburg wegen Wetter. Und da habe ich mich für München entschieden. Aber als ich dann...
Dabei haben wir hier die... Größere Cabrio-Dichte und auch mehr Sonnenstunden.
Ich weiß, es sind ja auch Vorurteile.
Ja, hättest du mal besser recherchiert damals.
Das ist richtig, aber die LMU war dann auch ein bisschen besser angesehen.
Okay.
In dem Fall so. Also alles gut, aber München und ich wurden nie richtig warm. Also wir wurden dahingehend warm, weil meine Freunde, die ich alle dort kennengelernt habe und mit denen wir immer noch zweimal im Jahr Urlaub machen, so. Aber als dann klar war, ich gehe nach Hamburg, da war auch noch Hamburg-Berlin so ein Ding. Und als ich in Hamburg war, habe ich schon gemerkt, hier bin ich richtig, muss ich zugeben, ja.
Wie hat dich die Stadt denn empfangen? Auch da gibt's ja das Klischee, dass Hamburger erstmal einem die kalte Schulter zeigen. Und anders als in südlichen Gefilden sitzen Leute nicht zu zehnt am Tisch, obwohl es 5 Gruppen sind, sondern hier sitzen sie alleine am Tisch und wollen, dass das auch so bleibt.
Ja, fand ich gar nicht so. Also mich hat Hamburg mit offenen Armen empfangen. Ich bin allein hergekommen. Genau, ich bin 5-mal, glaube ich, in Hamburg umgezogen. Und
welche Stadtteile hast du da so getroffen?
Ich war vor allem rechts der Alster, da immer so die...
Also auf der falschen Seite.
Auf der falschen Seite und dann seit 7 Jahren jetzt aber Altona, genau.
Damit hast du alles richtig gemacht, also zumindest von mir aus.
Und ich finde Hamburg eine wahnsinnig freundliche Stadt. Mhm. Also allein wie Busfahrer sind, also das ist immer mein Beispiel. In Hamburg, wenn man angerannt kommt, der Busfahrer hält... Und man sagt danke und er sagt, jo. In München, der Busfahrer sieht dich anrennen kommen und er drückt nochmal aufs Gas. Also ich habe dieses Vorurteil nie verstanden und ich, nee.
Welches Vorurteil hast du denn bestätigt bekommen?
Na, dieses, es gibt hier schon sehr viele sehr, sehr reiche Menschen, die in einem...
Ist ja Fakt.
Das ist Fakt, das stimmt. Das ist richtig, ist kein Vorteil.
Über 1000 Einkommensmillionäre leben hier in Hamburg.
Ich finde es so irre. Und wenn du dann, natürlich bin ich dann auch in diesen Kreisen unterwegs oder sei es bei Empfängen oder natürlich ist da irgendwas. Und dieser Klüngel, den finde ich schon spannend. Und dieses sich auch nicht vorstellen zu können, dass es anders ist. Also so, das finde ich schon irre.
Was meinst du denn mit Klüngel? Also das sagt man ja auch den Kölnern nach, durch den Karneval, dass dann da auch geschäftlich manchmal ein bisschen Schmu gemacht wird.
Ja.
Wie erlebst du das hier in Hamburg?
Da bin ich halt zu weit weg so bei diesen Dingern. Aber eben dieses, man kennt sich und das ist der Arzt im UKE und das ist der Notar da und da. Und man hat natürlich ein Haus auf Sylt oder auf Föhr. und dann so Fragen, ich habe eine Gabriele Münter-Ausstellung gemacht und dann kam wirklich mal die Frage, ja, und wie viele Münter ich zu Hause hätte. Und dann habe ich gesagt, vielleicht sollten Sie es einmal mal in Relation sehen. Ich so, ich könnte mir keinen Münter leisten. Ich stelle die nur aus. Also auch dieses so, ja, davon auszugehen, dass Menschen...
Dass du die Leihgaben machst.
So, oder dass alle Menschen irgendwie ein gewisses Geld haben. Also so, das finde ich schon faszinierend.
Ja. Ja. Was hast du denn zu Hause hängen jetzt am Ende? Also welche Art von Kunst? Oder ist es alles kahl, weil du sagst, nee, da brauche ich mal meine Ruhe?
Nee. Es ist ganz unterschiedlich. Also es sind auch Geschenke von befreundeten Künstlern. Es ist viel zeitgenössische afrikanische Kunst dabei. Aus dem Kongo und aus Simbabwe. Fotografien viel. Ja, so querbeet. Aber so, schon sehr reduziert. Nicht so wie bei dir.
Ja, wir sind hier in einem Raum, da hängen sehr, also da ist nicht ein Bild pro Wand, sondern es sind 10 Bilder pro Wand.
Petersburger Hängung, könnte man es positiv sagen.
Völlig richtig. So, wir horchen mal in die Fragen der anderen Leute rein.
Liebe Katrin, ich bin Daniel, ich bin Intendant des Ernst-Deutsch-Theaters und ich wollte dich fragen, was deine besondere Verbindung zu Blumen ist und was deine Lieblingsblume ist.
Oh, da war jemand in der Flowers-Ausstellung. Sehr schön. Die Blumen sind auch zu mir überraschend gekommen als Thema. Inzwischen bin ich total drin. Ich kann allen nur empfehlen, Doku, die gibt's noch auf Arte, im Rausch der Blumen. Ich liebe so Dokus und denke danach immer, ich werde jetzt Floristin. Ich werde Blumenkünstlerin. Und Blumen haben... Deshalb die Ausstellung bei uns, Flowers Forever, war ein totaler Erfolg, weil Blumen, die Menschen, jeden irgendwie kann was mit anfangen. Und Blumen erzählen ganz viele Geschichten und früher hatten Blumen auch noch ganz viele Charaktereigenschaften, die man ihnen zugeschrieben hat. Und meine Lieblingsblume ist, glaube ich, die Pfingstrose.
Die Pfingstrose? Mm. So, dann hören wir mal in die nächste Frage rein.
Liebe Katrin, hier ist Ruby von Barkassen Meier und Elbrederei Abicht. Ich wollte von dir gerne wissen, da du ja weißt, wo ich mich hin zurückziehe, wenn ich mal den Kopf frei haben möchte und klare Gedanken fassen will, wo du das denn tust in Hamburg und ob du uns das erzählen magst. Viele Grüße.
Ach, das ist sehr schön. Ja, eigentlich würde ich gerne Hubis Rückzugsort erobern und mich da breit machen. Der ist sehr schön.
Wir wissen es jetzt alle nicht, wo der sich zurückzieht.
Das ist ein Traum. Da, oh ja.
Also er hat einen, ich sag mal, einen schönen Platz an der Elbe.
Genau, einen schönen Platz an der Elbe, einen ruhigen Platz an der Elbe. Wenn ich mich zurückziehe, ich bin tatsächlich dann zu Hause und gehe in mein Bett und kuschel mich ein und höre ein Hörbuch. Oh. Und lass alles, und niemand darf mich nerven. Und dann schlafe ich. Ich bin ein sehr guter Schläfer. Ich kann hervorragende Mittagsschläfe machen. Vormittagsschlaf, Nachmittagsschlaf.
Ich habe ja beruflich mit Moderatoren zu tun und es gibt einen Moderator, der tatsächlich vor Live-Sendungen tatsächlich nochmal eine halbe Stunde schläft, um dann eine halbe Stunde später geschminkt und alles auf der Bühne zu stehen. Das finde ich komplett irre.
Nee, das ist bei mir auch und ich mache das auch in der Arbeit. Wenn es die Zeit zulässt, tut es leider zu wenig, dass ich mich eine halbe Stunde aufs Sofa lege.
Ehrlich? Mhm. Wir haben ja ein Sofa, ich habe da noch nie drauf gelegen und geschlafen.
Ich brauche das und bin dann wirklich unten.
Ich glaube, meine Kolleginnen vermuten das immer, dass ich da nur drauf liege.
Nee, und ich mache es wirklich und bin danach auch fit. Also es gibt ja so Leute, die sagen, oh, dann bin ich, ist der komplette Tag im Eimer.
Auch richtig.
Nee, und bei mir ist, dann blühe ich nochmal auf. Und ich mache das auch, wenn ich abends weiß, ich habe eine Veranstaltung, ich habe jetzt einen 12-, 13-Stunden-Tag vor mir, muss abends noch irgendwie moderieren oder einen Vortrag halten, dann nochmal hinlegen und gut ist.
Und ich kann ja auch nicht schlafen im Zug und auch nicht im Flieger, nee. So richtig.
Ja.
Also, wie ist es da?
Nee, da ist bei mir auch schwierig.
Ich brauche erleichtert.
So, nee, ich brauche so ein Höhlending so ein bisschen. Früher konnte ich überall schlafen. Das ändert sich mit dem Alter auch. Oder früher habe ich auch durchgeschlafen. Ändert sich auch.
Ja.
Ja.
Naja. Apropos Schlafen, ist die Kunststadt Hamburg eher verschlafen oder ist die hellwach? Also das muss man jetzt wahrscheinlich in mehrere Teile aufteilen. Über die Museen wirst du wahrscheinlich nicht viel sagen, aber wie sieht's denn mit dem Nachwuchs aus? Ich habe so das Gefühl, dass wir so nach Daniel Richter, da ist eine Riesenlücke entstanden, als der vor, ich weiß es nicht, 15 Jahren nach Berlin gegangen ist. Das war ja schon auch lange Zeit so ein Vorzeigekünstler.
Ja, aber ich...
Jetzt wirst du da natürlich noch tiefer drin sein, mir drei Namen um die Ohren hauen, die ich noch nie gehört habe.
Nee, gar nicht. Das muss ja nicht. Ich glaube nur, also natürlich haben wir Berlin in der Nähe. Und wir haben an der HFBK tolle ProfessorInnen. Die wohnen alle in Berlin. So. Aber ich glaube, Hamburg kommt noch. Wirklich. Und
was gibt dir diese Motivation? Kannst du das mit Fakten hinterlegen?
Nee, gar nicht. Das ist einfach nur eine Hoffnung. Subjektive Wahrnehmung und Hoffnung. Nee, ist aber ich finde, die Off-Szene, die wird immer so weggelächelt, obwohl die eigentlich schon stark ist. Räume wie The Space oder wie es Frappant oder so, die das Westwerk, die sich da wirklich für einsetzen. Und ich glaube, Hamburg ist besser als der Ruf.
Müsste es nicht so sein, da wo Geld ist, ist auch Kunst? Denn reiche Menschen leisten sich Kunst.
Das wäre so schön.
Also sie schmücken sich zumindest immer mit jungen Künstlerinnen und Künstlern, habe ich den Eindruck. Ja. Ich sag mal, die großen Mäzene dieser Stadt sind ja vor allen Dingen, also viel zu wenige engagieren sich zum Thema Bildung. Aber ich will auch da nicht das eine gegen das andere ausspielen. Aber wenn jemand seinen Namen an der Wand irgendwo hat, dann ist es in Kunstbereichen.
Ja, aber witzigerweise ja immer in großen Kunstinstitutionen, sag ich mal. Also das ist irgendwie, wer hat, dem wird gegeben. Also dass man sich schmücken kann damit, dass man die Elbphilharmonie oder die Kunsthalle fördert, weiß ich jetzt nicht. Also es ist ja dann schon ein sehr traditionelles Mäzenatentumbild. Also es ist so die althergebrachte und dieses, das ist auch so der Hamburger irgendwie, Oper, Elbphilharmonie, Kunsthalle. Und dann ist auch gut gewesen. Und dieses drüber hinaus und zu sagen, was gibt's denn noch nebenher? Also ich wüsste jetzt nicht, dass im Frappant irgendwie das Michael-Kühne-Treppenhaus gibt. So.
Das wäre ja mal was. Da würden, glaube ich, aber auch zwei politische Richtungen so sehr aufeinander. Das ist dann so eine gespreizte Treppe, die ins Nichts führt, fürchte ich. Wäre das dann... Jetzt beschäftigst du dich ja schon sehr lange mit Kunst und auch mit Kunstnachwuchs. Ich habe ja auch, wie wir ja schon gesagt haben, viele Bilder an der Wand und ich habe natürlich immer die Hoffnung, wenn ich mir bei einem jungen Künstler oder jungen Künstlerin ein günstiges Bild kaufe, dass das ist ja die Hoffnung von jedem, dass das irgendwann mal entweder Museum hängt oder Schweine viel Geld wert ist. Das wird noch seltener sein als der Lottogewinn. Aber ist es dir denn schon passiert, dass dir vor 20 Jahren ein Künstler über den Weg gelaufen ist und du gesagt hast, oh, der könnte, glaube ich, echt gut sein und der ist es dann auch irgendwie geworden?
Also es gibt eine Geschichte, die ärgert mich bis heute. Und das ist wirklich schon so 20 Jahre her. Und mein Vater war und ist es immer noch riesen Wolfgang Tillmanns Fan. Mhm. Und ich meine, jetzt inzwischen natürlich etabliert, auch schon damals. Aber da gab es in einer Auktion irgend so eine Ausgabe von ihm. Und die hat damals 500 Euro gekostet. Und konnte ich mir natürlich nicht leisten. Mhm. Weil ich hätte es meinem Vater so gern geschenkt. Und war natürlich utopisch, aber ich dachte irgendwie und was weiß ich. Und jetzt wurde die wieder verkauft für 20.000. Hm. Und dann dachte ich mir...
Das wären echt viele Abende im Aalhus gewesen.
Hättest du mal gemacht.
Wir waren ja gerade bei Hamburg. Mhm. Und du sagst, da kommt noch eine ganze Menge. Ich höre auch immer wieder, dass der Nachwuchs echt richtig gut ist, aber bringt ja auch nichts, wenn die dann irgendwie abwandern. Was müsste denn, was könnte, also natürlich ruft man immer schnell nach der Politik, aber am Ende sind die es ja, die die Rahmenbedingungen schaffen. Was könnte sich denn an der Stelle verändern?
Na, ich glaube, es sind ja schon diese Räume, also Räume schaffen für Experimente, für neue Positionen und nicht irgendwie sich berufen nur auf die kleinen Galerien, sondern auch wirklich zu sagen, wir machen jetzt mal was dafür. Und also warum ist es denn in Berlin so bunt? Weil dann eben Häuser, da ist dann da ein Pop-up-Galerie und da passiert da was und da ist das. Und Hamburg ist da schon, das ist so dieses Think Big, aber dadurch ist es halt total exklusiv. Also das ist so wie das mit der Oper jetzt. Also wen sprechen wir denn damit an? Also das ist ein Bildungsbürgertum, das es irgendwann so in der Art nicht mehr geben wird. Und gerade, glaube ich, die Oper hat es noch, jetzt ja noch viel, viel schwieriger, oder Opern an sich, ihren Nachwuchs ranzuzüchten. Also da sind wir als Kunsthäuser und Museen wirklich noch in einer glücklichen Lage. Und auch wir müssen kämpfen. Also weil früher war es eben so, man geht ins Museum, das gehört sich so. Man geht in die Oper, das gehört sich so. Man hat da eine Loge, das gehört sich so. Aber dieses, wo ich sage, Kunst, bildende Kunst kann ganz unmittelbar sein und auf ein Wirken ist ja Oper, hat einen wahnsinnigen Vorlauf. Also du musst wissen, um was es geht. So, sonst sitzt du da und natürlich berührt's einen, aber dann im Nachgang wird dann besprochen, wie der Rigoletto jetzt gesungen hat und ob das so und so war. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, tatsächlich dieses Prestigeobjekte, sag ich mal. Und dadurch aber, also ich fände es schöner, wenn mehr Geld für kleine Galerien, Offspaces, Möglichkeiten, sich auszuprobieren, Künstlerstipendien, also sowas. Das ist ja wie Millantor Gallery. Ist ja auch total schade, ja, dass es jetzt erstmal nicht weitergeht.
Pause machen, hoffentlich, optimistisch ausgedrückt.
Ja, das hoffe ich auch, weil genau das sind ja die Räume, wo wir ja auch entdecken und wo ich ja auch gern hingehe und gucke. Also ich muss jetzt nicht einmal im Jahr einen Wanderer angucken, aber dann gehe ich lieber ein paar Mal mehr in irgendwie und entdecke was Neues.
Ja. Wenn der Verkehrssenator sich inspirieren lassen will, hat man den Eindruck, dann fährt er nach Kopenhagen.
Stimmt.
Was ist denn so dein Inspirationsstadt, wo alles in Ordnung ist mit den Museen, mit dem Kunstnachwuchs, mit den Subkulturräumen?
Ich glaube, das ist nirgends alles in Ordnung. Du hast in jeder Stadt deine Vor- und Nachteile, aber es sind natürlich die großen Städte. Also es ist natürlich London, es ist Paris, es ist New York. So, das ist schon da, wo man hinguckt und wo man sich Inspirationen holt und wo es läuft. Aber es können auch kleine Ausstellungen irgendwo in Hinterdupfing sein. Aber natürlich ist es die Metropolen.
Reist du denn gerne?
Ja.
Ich meine, es gehört ja zu deinem Beruf dazu, weil sonst kriegst du ja keine Ausstellungen. Mhm. Sonst würdest du die ja immer nur aus Harburg abholen, möglicherweise.
Ja. Nee, ich reise total gerne. Also beruflich und privat immer.
Und ist es so, also so habe ich es immer gemacht, dass ich mal ein, zwei Tage drangehängt habe, wenn ich beruflich irgendwo bin. Machst du das auch so oder kommst dann lieber nochmal in Ruhe wieder, weil das dann so abgetrennt ist sozusagen?
Ist unterschiedlich. Also manchmal, wenn ich es verbinden kann, meist total gerne. Also ich bin gerne in Basel und gucke mir da die Sachen an, also weil da ist einfach ja gutes Zeug. Oder auch mit der Schweiz habe ich bald in letzter Zeit auch viel. Und da mache ich dann eben noch einen Tag dranhängen und dann auf dem Rückweg bei meiner Familie vorbei zum Beispiel, dass ich sage, dann gehe ich dahin. Das mache ich dann schon, ja.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, früher war es so, man hat eine Loge gehabt, man hat ein Abo gehabt, wie auch immer. Wie kriegen wir denn junge Leute vor allen Dingen wieder dahin, die Notwendigkeit mit der Kunstauseinandersetzung sich zu beschäftigen?
Mhm. Ja, das ist die Frage, die uns alle umtreibt und die einen schreien dann zuerst, wir brauchen Instagrammable Ausstellungen. Ich weiß nicht mal, was es ist, aber okay. Ich glaube, wir müssen, und da ist eben Bildung auch ganz wichtig, wir müssen ganz früh ansetzen. Mhm. Und eben erstmal Ängste abbauen auch oder Vorurteile abbauen und zu sagen, kommt mal her, guckt's euch an. Es gibt hier keine Regeln. Außer du sollst kein Bild anfassen. So. deshalb haben wir auf unserer Website, haben meine Kollegin ganz toll so ein How-to-Exhibition-Guide gemacht, wo es wirklich ganz niedrigschwellig ist. Oder wir arbeiten ja ganz viel mit Schulen zusammen und Das ist mir schon sehr wichtig, weil einfach dieses Lernen, ich gucke da mal rein, vielleicht ist es ja was. Und ich glaube, das geht eben bei Kunsthäusern noch leichter als jetzt bei Opernhäusern, sage ich mal, weil der kostet die Karte etwas und da gibt es Regeln. Also dieses, man klatscht nicht dazwischen. Das muss man wissen, bevor man da steht und sagt, yeah! So. Also da gibt's ja so wirklich so Codes, ja. Und das ist im Museum nicht. Also man muss nicht mit verschränkten Händen hinterm Rücken laufen und andächtig nicken. Das sind keine Codes, ja. Und ich glaube, das ganz früh klar zu machen und auch zu sagen, da ist auch eure Lebensrealität abgebildet oder eure Fragen werden thematisiert oder ihr dürft mitmachen. Sagt uns, was euch fasziniert. Sagt uns eure Meinung. Ich glaube, ja.
Jetzt machst du das ja schon eine ganze Weile. Und wenn man erstmal Chefin wird, dann sagt man auch, ich gucke mir das erstmal an und dann schauen wir mal und so. Jetzt schauen wir mal zurück. Was ist denn in den letzten gut 3 Jahren verändert worden? Wo ist denn möglicherweise so eine Handschrift oder ein Fingerabdruck zu sehen?
Ja, ich glaube, ein großer Fingerabdruck, den ich gesetzt habe, ist die Sichtbarkeit von Künstlerinnen. Ich habe 23 Jahre nur Künstlerinnen gezeigt. Also es war Gabriele Münter, dann Lee Miller und dann die genialen Frauen. Und es wurde dann schnell von der Presse als Jahr der Frauen proklamiert, so haben wir es gar nicht gesehen, aber haben dann natürlich auch damit gespielt und dadurch hatte ich schon doppelt so viele Künstlerinnen wie in den 20 Jahren vor mir im Series Kunstforum. Ei, 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 ei. Genau, und das ist schon etwas, weil ich es einfach spannend finde, da ist noch so viel zu entdecken und da ist noch so viel übersehen in der Kunstgeschichte und deshalb macht mir das Spaß. Und ich denke auch mein Team und ich arbeiten sehr an der Niedrigschwelligkeit des Hauses. Also dieses Öffnen, ich habe ja die Staircase Intervention erfunden, eben weil das Kunstforum ja schon gebaut wurde noch in der Zeit, so diese heiligen Hallen und die will ich so unbedingt aufbrechen. Mhm. Und deshalb gibt's eben im Treppenhaus immer, also Anna Haifisch hatten wir mit einer tollen Arbeit. Jetzt haben wir die Conditions von Tintin Patrone, sind Klimaanlagen. Und es geht eben um die Kondition, also die Voraussetzungen, in ein Museum überhaupt zu kommen, aber auch die Voraussetzungen, Kunst zu zeigen. Also total spannende Arbeiten und eben so, komm rein, du kannst dir das auch angucken. Ohne, du musst da gar keinen Eintritt bezahlen. Das ist genauso, wir haben oben die Oase, du kannst dich hinsetzen, du hast WLAN, da kommen viele Studierende und lernen da. Du kannst dir Getränke nehmen gegen Spendenbasis, also wir vertrauen da dem Publikum. Und eben so dieses, die heiligen Hallen aufzubrechen und auch eben in den Ausstellungen selbst zu sagen, ich gebe euch Handreichungen. Also so dieses früher oder in vielen Museen wird ja dann, ich sag mal, ich weiß nicht, Sprache und einfache Sprache. Und da haben wir immer gesagt, das brauchen wir nicht. Es gibt eine Sprache, die wir alle verstehen. Und wenn ich dann Ambiguität hinschreibe, dann sagt meine Vermittlungsabteilung, falsch, das schreiben wir nicht. So, also auch dieses, glaube ich, Miteinander, ich habe so ein tolles Team und dann dieses Miteinander, die Vermittlung mehr reinzuholen, das Partizipative, dieses Aufbrechen der Strukturen, dieses mit dem Augenzwinkern, das ist, glaube ich, hoffe ich, als meine Handschrift wahrgenommen.
Das Museum für Kunst und Gewerbe hat vor, ich glaube, 2 Jahren eine große Sesamstraßenausstellung gehabt. Es gab auch schon, glaube ich, in Harburg eine Lego-Ausstellung. Ihr habt Walt Disney gezeigt. Kommt man ohne diese Kinder- und Jugendkultur nicht mehr durch? Und ist das auch ein gutes Mittel, möglicherweise junge Menschen ins Museum zu ziehen?
Also ich weiß nicht, ob Walt Disney noch Jugendkultur ist. Ich glaube, es waren wenig.
Also unsere Jugendkultur.
Genau, richtig. Und zwar ja eine Ausstellung, die hieß Americans, ging eigentlich um die amerikanische Kunst. Also es war mit Warhol eben Norman Rockwell, Jackson Pollock und Andy Warhol. Also das war ja so die Mischung und Disney eben nur als ein Point. Nee, ich glaube, Kinder sind Publikum, aber wir bei unserer Ausstellung Kinder, es ist eine Ausstellung über Kinderdarstellung und richtet sich nicht an Kinder. Das gibt es ja auch. Die Sesamstraße-Ausstellung im MK&G, die richtet sich explizit an Kinder und das ist auch gut so und die sind auch dafür da. Bei uns, glaube ich, ist es wichtig, dass wir alle mitdenken, so ein bisschen. Und Sesamstraße ist ja auch nicht, also ich weiß nicht, gucken Kinder heute noch Sesamstraße?
Ja.
Ja?
Ja. Also ich als Kind würde es machen.
Ja, wir als Kind,
nein,
aber ich weiß nicht,
durchaus. Okay. Und das war ja auch ein Riesenerfolg. Ja, wahrscheinlich sind die alle von den Eltern da reingezogen worden. Aber ja, wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du. Ein paar Fakten über Hamburg. Die Seilerstraße, die von der Reeperbahn abzweigt, verdankt ihren Namen den Seilern, die einst dort lebten. Eine Berufsgruppe, die in den Reeperbahnen Seile fertigte. Ihren heutigen Namen erhielt die Straße im Jahr 1866. Wann hast du das letzte Mal so richtig in den Seilen gehangen? Also warst möglicherweise, hast zu viel Bier getrunken, hast einen Kater gehabt, wie immer man das sagen möchte.
Ja, hier. Ahoi, Neujahrsempfang.
Ja? Hm? Schön.
Ja.
Wer sich dran erinnert, war nicht da. Der Botanische Sondergarten in Wandsbek feiert dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum. Der etwa 3 Hektar große Botanische Sondergarten ist eine öffentliche Grünanlage mit einem Gewächshaus, in dem tropische Pflanzen zu sehen sind. Was war der schönste Garten oder Park, in dem du bisher warst?
Boah, das ist schwierig. Na, ich lieb ja Friedhöfe.
Ist auch ein Park.
Es gildet auch, oder?
Ja.
Also ich gehe ja immer, wenn ich irgendwo bin, auf Friedhöfe. Und letztes Jahr waren wir in Neapel. Und dann gibt es diesen berühmten Friedhof, wo die ganzen wichtigen Menschen liegen. Und dann gibt es aber den interessanten Friedhof, der nirgends steht, auch in keinem Reiseführer, weil vielleicht nicht, da gibt es Hochhäuser. Da gibt es Hochhäuser für Gräber. Fand ich total spannend.
Das ist verrückt, ja. In der Washingtonallee 42 in Horn befindet sich das kleinste Hamburger Theater. Im Theater Das Zimmer spielt sich alles in einem Raum ab. Foyer, Bühne, Zuschauerbereich und Bar. Auf ca. 50 Quadratmetern finden rund 40 Gäste ihren Platz. Was war das längste Theaterstück, das du je gesehen hast?
Das längste? Das kann ich gar nicht sagen.
Ich könnte es auch nicht sagen, weil ich würde in richtig lange gar nicht reingehen. Also ich würde irre werden in Bayreuth, das ist jetzt kein Theaterstück, aber mir den Wagner da 6 oder 7 Stunden reinzuziehen.
Nee, das könnte ich. So im Talier, so Antigone, aber das ist nicht so lang. Das gibt's ja auch nicht mehr. Ich kann sagen, der längste Film und der furchtbarste, da weiß ich noch, wer wir das gestern noch hatten, The Irishman.
Aha.
Hölle.
Ja?
Ja.
Nicht gut.
Nee, der war ja doch vor 5, 6 Jahren so.
Ja, Martin Scorsese und nochmal Robert De Niro und alle nochmal zusammengeholt.
Und es war furchtbar. Und wir haben es irgendwie auf Netflix geguckt mit der ganzen Familie. 4 sind weggepennt. Ich kann vorm Fernsehen nicht einschlafen und habe mich tierisch aufgeregt. Ja.
Welche kleinen Dinge bereiten dir eine Freude?
Begegnungen.
Was ist denn so faszinierend an, also Begegnungen können ja bekannte Leute sein, können aber auch unbekannte Leute sein. Was interessiert dich denn am meisten an fremden Menschen?
Ich mag, wenn Menschen für etwas brennen und wenn Menschen neugierig sind und wenn Menschen irgendein Thema haben, das sie fasziniert und da was machen. Das finde ich irgendwie total schön. Und es kann ganz klein sein oder es kann ein Schnack sein an der Kasse und irgendjemand sagt was Nettes oder so diese ganz kleinen Sachen. Also ich war bei der Reinigung und die Dame von der Reinigung hat gesagt, jetzt muss ich mich doch mal fragen, was ich denn arbeite, weil ich ja nur schwarze Klamotten habe, ob ich Bestatterin wäre. Und das finde ich total super. Und ich sage, na fast, aber und sie so, aber sie haben nie was Buntes. Und sage ich, nee, das stimmt.
Ist das eine praktische Idee dahinter, immer schwarz zu tragen? Oder gibt es da für eine Idee?
Nee, es hat, ich,
du machst einfach wenig Gedanken darüber.
Genau, es hatte nie eine Idee. Also ich hatte jetzt nie den Plan, ich war nie Gothic oder so, dass ich gesagt habe, ich trage schwarz. Und irgendwann hat es sich so entwickelt, weil es einfach praktisch ist. Ich muss morgens nicht nachdenken. Es ist alles die gleiche Farbe und ich bin aufgrund meines Jobs tatsächlich, was Farben angeht, sehr streng. Und wenn dann nur die Rotnuance nicht zu der anderen passen würde, dann könnte ich es nicht anziehen. Und da müsste ich mir viel zu viel Gedanken machen. Und so habe ich meine Hosenanzüge und gut ist.
Wann hat denn diese schwarze Phase begonnen? Gibt es Fotos von dir, wo du ein rotes T-Shirt anhast?
Ja. Es gibt.
Aber das sind noch so alte Aquacolor-Fotos,
so
oder wie?
So alt bin ich auch nicht. Nee, das ist noch in Münchner Zeit. Wir haben da letztens wieder gefunden. Nee, das gibt's. Ja.
Wann war denn für dich klar, ich mach was mit Kunst? Oder war es vielleicht sogar auch der Kunstlehrer, weil du so schön gezeichnet hast und gebastelt? Oder wo gab's irgendwann mal jemanden, weil ich sag mal, in den 80er, 90er Jahren irgendwo in der schwäbischen Provinz war das ja eher ein unnormaler Job, den du jetzt heute machst.
Das stimmt. Nee, es war schon von der Familie auch. Also mein Papa ist sehr, sehr kunstinteressiert. Mein Papa hat in Afrika gelebt häufig und hat dort zeitgenössische afrikanische Kunst gesammelt. Unser Haus grenzt an das Haus von unseren Nachbarn. Die Gärten gehen ineinander über. Der war ist Bildhauer. Also ich hatte schon mehr Berührungspunkte wie jetzt meine Klassenkameraden oder so. Und du sprichst einen Punkt an, ich hatte auch einen ganz tollen Kunstlehrer tatsächlich. Und der mich nicht zur Kunst machen, sondern zur Kunstgeschichte gebracht hat. Weil der hat mit uns Kunstgeschichte gemacht. Mhm. Und da dachte ich, boah, ist das super. Da will ich mehr wissen. Und dann war, ich glaube, es war so, als ich 17 war, wusste ich eigentlich, ich will Kunstgeschichte studieren. Ja.
Na gut. Was machst du denn, wenn du dich nicht mit Kunst umgibst? Gibt es sowas wie Hobbys, denen du regelmäßig nachgehst? Nee. Gar nicht?
Nee. Hast du ein Hobby?
Ja, ehrlich gesagt, die meisten Hobbys habe ich zu meinem Beruf gemacht.
Ja, genau. Ja.
Und so. Also nur die Kunst halt nicht.
Ja, genau.
Und insofern interessiere ich mich schon für Kunst, gehe genau dahin, was du von allen anderen auch gefordert hast, mal in Kunsträume und nicht nur eben in die Kunst. Ehrlich gesagt, um die Kunsthalle mache ich eher immer einen Bogen, weil ich die gar nicht so gut finde. Ich komme ja aus Hannover und finde zum Beispiel dort zwei Museen, die ich viel besser finde. Aber da legen wir das Tuch des Schweigens jetzt
drüber. So machen wir das.
Aber was ist denn die Katrin Baumstark ohne Kunst? Also keine Hobbys, aber welche Leidenschaften?
Genau, also
Blumen,
weil Hobbys...
hatten wir vorhin schon ein bisschen, aber ist ja auch so Gärtnern und so,
nee,
so ein Ding?
Nee,
entschuldige.
Ich habe eine Wohnung in Altona, was soll ich da gärtnern?
Ja.
Nee, also ich finde Hobby ist sowas... Was ist ein Hobby? Hobby ist doch, wenn ich irgendwie im Sportverein mich engagiere.
Wenn
oder
du irgendwas regelmäßig...
Ist ein Hobby, so... Ich kann jetzt nicht sagen, Lesen ist mein Hobby, weil ich das mache, so, ja, sondern es ist so dieses...
Kommen wir mal anders rein.
Ja.
Gibt es denn etwas, wofür du dich vielleicht, weil du diesen Status des spießigen Institutionenvorstehers nachgehst, möglicherweise dich ein bisschen schämen würdest, weil du vielleicht doch heimlich eine Fernsehserie guckst, die du vielleicht öffentlich gar nicht so gerne sagen möchtest, aber jetzt sagst du es?
Achso, nee, schämen tue ich mich für gar nichts.
Nee,
also,
aber
wenn
wo
ich
du
was
sagst,
mach,
wo dich Leute vielleicht irritiert angucken würden.
Ja, nee, leider habe ich das auch nicht. Ich weiß, du wartest jetzt, dass ich so was sage wie Temptation Island oder sowas.
Nee, so viel.
Ist so schlimm.
Nein.
Nicht. Nee, das kann ich nicht angucken.
Aber
ich,
guckst du jeden Sonntag Tatort?
Nein.
Gut.
Aber ich bin, ich liebe Dokus und Reportagen.
Ja, ist aber, ich meine, das sagt man so auch als Chefin einer Kunsteinrichtung.
Nein, aber es ist wirklich wahr. Und zum Beispiel, ich gucke dann halt im SWR Handwerkskunst. Super.
Okay, jetzt wird's interessant.
Ja, und sowas liebe ich. Ich gucke Handwerkskunst, da wird immer ein Handwerk vorgestellt. Wie baue ich eine Geige? Ich denke immer danach, oh ja, ich werde jetzt Krippenbauerin. Das könnte ich auch. So, das liebe ich. Und dann liebe ich auch Landfrauenküche, Lecker aufs Land. Das sind verschiedene Formate.
Ist das eine Sendung?
Ja. Ja, okay. Sind verschiedene Formate vom SWR und vom BR. Ihr kennt es nicht. Da werden Damen vorgestellt, die einen Hof haben. Und dann denke ich immer, ich werde Bauerin. Ja.
Also heimlich hast du den SWR auf Programmplatz 3 programmiert, wo wir Norddeutschen alle den NDR wahrscheinlich
haben. Richtig, aber NDR Nordstory ist in mein Leben gekommen, liebe ich auch sehr.
Ja.
Das ist, ja.
Okay, also du holst dir dein Schwabenländle durch den Fernseher, aber gibt's noch Orte, wo du Schwaben am nächsten bist? Gibt's ein Restaurant oder irgendwas anderes? Gibt's so einen Schwabenstammtisch hier
Nein.
in Hamburg?
Nee, also bestimmt, aber ich bin jetzt nicht wirklich irgendwie Lokalpatriotin. Nee, der größte Schwabenstammtisch ist bei uns zu Hause, weil wir kochen schwäbisch. Mhm. Und kochen ist ein Hobby. Doch, das kann man schon sagen, das lieben wir.
Also da, klischeehaft fallen mir jetzt da nur Spätzle und Maultaschen ein. Ach. Gut, du wirst mich jetzt belehren.
Richtig, also so. Mein Partner und ich kommen beide, er kommt direkt aus Stuttgart, ich komme aus der Nähe. Also Linsen mit Spätzle.
Aha.
Super. Hm? Ja. Noch nie gegessen?
Bestimmt, weil ich glaube, meine Mutter ist Köchin, also ich musste alles essen. Ich bin ja in einer Zeit groß geworden, wo man einfach, es wird das gegessen, was auf den Tisch kommt. Und die hat natürlich, weil sie Köchin war, jetzt nicht immer nur norddeutsch gekocht, sondern wirklich, die hat auch selber Spätzle gemacht zum
genau.
Beispiel.
Und
deswegen gehe ich davon aus, dass ich, wobei ich Linsen schon, Linsensuppe und so. Ach.
Ja, und das ist ein ganz schwieriges Thema, aber Linsen und Spätzle ist super. Und das machen wir, mein Partner ist der beste Spätzlemacher.
Aha.
Dann wird Spätzle geschabt und Knödel und die ganzen Sachen. Und deshalb bei uns, also ich würde mal zu uns, du musst mal zu uns kommen, dann machen wir Linsen mit Spätzle und Seidewürstle. Wirklich super.
Und dann kann ich mir einen Schnaps holen unten im Aalhaus, dann kann es mir nicht schmeckt.
Durchaus.
Ja, du, ich nehme die Einladung sehr, sehr gerne an. Hast du ein Haustier oder hast du jemals ein Tier gehabt als Kind, wenn du so
Katzen,
auf dem Dorf?
Ja, wir hatten immer eine Katze.
Okay. Dann
hätte ich auch so gerne wieder, aber bringt ja nichts.
Ja, in der Stadt. Aber Katzen laufen ja jetzt, also die sind ja eigentlich in meiner Wohnung, oder? Aber eigentlich gehören sie
ja
auch
so
nach
fies.
Draußen.
Weißt du, ich habe die, unsere ist rumgestreunert und kam am Tag wieder. Ich dachte jetzt vielleicht an so eine mehrfach behinderte Katze, die sich wenigstens freut, bei mir zu sein. Blind oder so. Aber ich bin ja nie zu Hause, es wäre auch fies. Nee, eigentlich will ich nur eine Katze, die sich so auf den Bauch legt und so schnurrt, aber
ach so.
Ist Sinn entleert, glaube ich.
Ja.
Ja.
Bist du eigentlich eher ein Morgenmuffel, ein Nachtmensch oder bist du tatsächlich jemand, die um 6 Uhr aufsteht und dann auf geht's, in die Farben?
Ich bin ein furchtbarer Morgenmuffel.
Ja?
Ich hasse es, wenn Menschen morgens sprechen. Wenn im Urlaub mit mehreren Menschen und ich will morgens meinen Kaffee haben und gut ist. Und nicht sprechen. Und wenn dann so gute Laune Morgenmenschen, die gehen mir so auf die Nerven. Und dann, nee, ich bin tierischer Morgenmuffel.
Und wann fängt für dich der Tag an, dass du so ein bisschen sozialer dich ausrichten kannst?
Ganz ehrlich, um 10.
Ach, naja, das ist ja halb so wild.
Ja, ja, aber am besten.
Bis 10 kann man dir aus dem Weg gehen.
Ja, das stimmt. Und nee, ich bin voll der Abendmensch und die Nachteule. Also das ist auch, ich kann auch...
Bist du dann auch jemand, die dann nicht aufhören kann? Also tatsächlich so, ist schon 3.
Ja.
Oder so?
Ja, das gibt's schon auch. Oder dieses, genau, ich will ja noch das machen und das und so. Also wenn so Wochenenden verschieben sich auch. Also unter der Woche ist es halt getaktet, aber am Wochenende ist dann dieses lang Schlafen und dann kochen wir bis um 22 Uhr und essen dann erst so.
Oh Gott, nee, so spät will ich aber nicht zum Essen kommen. Wir müssen jetzt aber trotzdem aufhören, auch wenn wir beide nicht gerne aufhören mögen. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende unserer Stunde.
Das ging es gibt aber
noch,
schnell.
Es gibt noch, ja, es ist immer die kürzeste Stunde Hamburgs. 2 Fragen habe ich noch.
Mhm.
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich hoffe, unter vielen tollen Menschen und gesund.
Wenn wir jetzt ganz hypothetisch sind, welche Ausstellung hättest du gerne in 5 Jahren? Irgendwas, wo du sagst, okay, schaffe ich eh nicht, kann ich also jetzt raushauen?
Ach so, nee, die will ich schaffen. Susan Valadon.
Okay. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ich hoffe, weiterhin stabil, politisch. Wir haben Lust, ich weiß nicht, was. Wahrscheinlich wird noch mehr Quatsch gebaut. Und ich hoffe nur, dass Hamburg tatsächlich politisch stabil bleibt.
Ich finde, das ist eine sehr wichtige Hoffnung und lass sie uns gerne gemeinsam zur Realität werden. Deswegen gehen wir jetzt raus und demonstrieren und sorgen dafür, dass alles stabil bleibt. Liebe Katrin Baumstark, es war eine sehr kunstvolle, künstlerische Stunde. Ich bedanke mich recht herzlich auch für den hohen Schwabenanteil. In diesem Sinne, ahoi.
Danke dir.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.